Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Der erste Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Ich mich erst wieder sammeln. Wir haben so cool vorher jetzt schon gequatscht und gelacht.
Das stimmt.
Jetzt müssen wir kurz einen auf Ernst machen.
Wir haben
Hi,
die Stimmung
Robert.
Ein bisschen aufgelockert. Hallo Sabrina. Ich hoffe, dass es
Schön.
dir gut geht.
Ja, mir geht's gut und ich freue mich auf unsere ganzen Projekte, die wir
Wo dich
haben,
da
ne?
freut. Ja, ich freue mich auch tierisch.
Das klingt,
Nein,
ist das Sarkasmus?
Nein, ich freue mich wirklich. Wir hatten jetzt ein paar Tage Ruhe voneinander, ne?
Ja, aber
Irgendwie.
wirklich nur ein paar, ne? Jetzt
Ja.
gehen wir uns dann wieder auf den Sack.
Nee, also du gehst mir nicht auf und sagst, dass es andersrum ist. Okay, das wusste ich jetzt nicht.
Nein. Oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich freue mich sehr. Ich habe
Bin
mich auch sehr
gespannt, mit wem du
gefreut.
deine Projekte so durchführen wirst in Zukunft.
Na, no. Also, hier ist der offizielle Aufruf für einen neuen Menschen. Nein, bevor jetzt hier Robert hier echt ernst macht, schwenken wir um ins Offizielle und begrüßen einmal Miriam Schäfer. Hi, schön, dass du da bist und uns heute bereicherst.
Bereicherst, mal schauen. Aber ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für eure
Ja,
Einladung.
ich bin
Hallo.
schon ganz gespannt auf das Interview. Miriam, ich weiß jetzt schon ein bisschen was über dich und wir haben schon ein bisschen gequatscht, aber natürlich möchten wir auch unsere HörerInnen mitnehmen. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, was du schon so in deinem Leben gemacht hast, beziehungsweise wo dich dein Leben schon so hingeführt hat.
Ja, gerne. Also, eben, ich bin Miriam und ich steige einfach so direkt ins Berufliche ein, denke ich so. Ja, das macht am meisten Sinn, weil sonst wird es ein bisschen lange, der Podcast. Also ich habe Ergotherapie studiert, von 2010 bis 2014. Und 2014 habe ich dann das Studium abgeschlossen. Ja, und mich hat es eigentlich immer schon interessiert, irgendwie ins Ausland zu gehen. Das kam eigentlich nach dem Abitur. Da bin ich einmal nach China und nach Australien mit Freunden gereist, habe zum ersten Mal so einen Reiz bekommen von anderen Ländern, anderen Kulturen. Und dann schon während dem Ergotherapiestudium hatte ich das Glück, dass wir wieder ein Auslandspraktikum machen durften. Und damals wollte ich eigentlich nach Kanada, weil ich mitbekommen habe, dass eben in Kanada Betätigungsorientierung etc. recht hochgeschrieben wird. Hat nicht ganz geklappt. Ich bin dann in Japan gelandet, war auch interessant. Ergotherapeutisch weniger, aber so zwischenmenschlich war es sehr spannend. Genau. Und dann aber nach dem Studium war mein zweiter Versuch mit Kanada. Ich habe festgestellt, dass es recht kompliziert ist dort mit der Anerkennung etc. Und ich wollte eigentlich relativ zügig so ins Ausland gehen. Und dann hatte ich eine Chance über eine Firma, die hieß Pro-au-pair, in die USA zu gehen. Und dann habe ich dort quasi als Pro-au-pair gearbeitet eine Zeit lang. Ja, das war auch cool. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, kurzweilig. Und dann ab in die Schweiz. Hat sich auch durch Bewerbungsgespräche eigentlich zufällig ergeben. Und dann zwischendurch nach England in eine Querschnittklinik. Und jetzt bin ich wieder zurück in der Schweiz.
Ja,
Genau.
Wahnsinn.
So ein bisschen andere
Das
Länder erkundet.
sind ja einige Länder, die du dort schon gesehen hast und erlebt hast. Vielleicht kannst du, weil wir steigen mal ein bisschen ins Thema ein, darum geht es ja heute auch ein bisschen, ne? Um auch verschiedene Ländersichtungen, ne? Wie ist da vielleicht Ergotherapie, wie ist sie vielleicht auch nicht, ne? Ich glaube, das wird ganz spannend werden. Du hast jetzt als Ergotherapeutin jetzt in verschiedenen Ländern gelebt oder auch als Miriam, nicht nur als Ergotherapeutin in der Rolle der Ergotherapie, gelebt und auch gearbeitet. Was hat dich denn ursprünglich dazu motiviert, auch immer wieder neue Gesundheitssysteme und Kulturen kennenzulernen?
Ja, ursprünglich, ich glaube, ursprünglich war es wirklich so die Reise, ja, nach dem Abitur, wo ich mit Freundinnen eigentlich nach Australien wollte. Und dann hatten wir die Gelegenheit, in Peking umzusteigen und haben dort eine Woche in China verbracht. Und in so einem komplett fremden Land zu sein, damals war noch ohne Smartphone, nur mit so Internetcafés, ja, sich irgendwie da rumzulaufen, teilweise nicht zu wissen, was eigentlich um einen herum passiert. Wir sind zum Beispiel beim Taxifahrer mit eingestiegen ins Auto. Später haben wir herausgefunden, das war gar kein offizieller Taxifahrer. Der hat dann irgendwie neben uns telefoniert und der eine Freundin meinte ständig, ja, sie würde gerade versuchen, er würde uns versuchen zu versteigern an irgendwelche auch anderen Leute. Und hat richtig Panik bekommen. Wir haben drüber gelacht und dann sind wir ausgestiegen, sind beim Hostel angekommen, war alles gut. Aber so kleine abenteuerliche Momente im Ausland, weil man aufgrund von der Sprache vielleicht oder ja, so ein bisschen auch aufgeschmissen ist oder einfach so ein anderer Mensch vertrauen darf, was am Ende schon gut kommt, finde ich enorm reizvoll. Und ich finde ich auch in der ergotherapeutischen Arbeit spannend, weil letztendlich muss man sich immer wieder auf die Personen gegenüber einstellen, sich auf die Werte, auf die kulturellen Hintergründe, aber vor allem auch das individuelle Leben, auf die Person an sich, einfach wie sie jetzt in dem Moment ist und wie es ihr geht, auf sie einstellen. Und für mich selber ist beim Reisen ist eigentlich ähnlich. Man geht durch die Gegend, lernt die Stadt kennen, lernt die Leute kennen, hat unheimlich viele Gespräche und ja, ist faszinierend. Und ich glaube, ich habe ein bisschen einen roten Faden verloren, aber es macht nichts, hoffe ich.
Das ist völlig okay. Den werden wir schon wieder einfangen, den roten Faden. Ich würde einfach vielleicht mit der nächsten Frage ein bisschen reinstarten. Vielleicht finden wir den roten Faden dann ein bisschen wieder, weil es geht ja auch um deine beruflichen Erfahrungen. Und das finde ich total spannend, weil du gerade auch gesagt hast, wegen Werte, andere Länder. Und da gibt es ja auch so ein bisschen, ja, Diskussionen auch in der deutschen Ergotherapie, Sabrina, vielleicht kann man das manchmal so sagen, bezüglich der Modellarbeit anderer Länder, ob das so wertemäßig wirklich auf uns so passt, alles in Deutschland, oder ob wir vielleicht andere Werte auch in Deutschland haben. Weil jedes Land hat ja so andere Werte, verschiedene Werte, Wertvorstellungen. Und das ist, glaube ich, super spannend, Miriam, als Ergotherapeutin, das, glaube ich, kennenzulernen und sich darauf neu einstellen zu müssen. Weiß ich nicht. Ich habe nicht als Ergotherapeut im Ausland gearbeitet. Ich kann es mir nur vorstellen. Aber wenn du jetzt an deine erste berufliche Erfahrung im Ausland zurückdenkst, was hat dich dann fachlich oder, nee, ich würde gar nicht das oder, sondern unmenschlich am meisten überrascht?
Für mich war es tatsächlich eher so das Zwischenmenschliche in der Kommunikation. Also ich bin es recht gewohnt, direkt rauszusagen, was ich meine, was ich denke. Und bin auch froh drum, wenn Menschen direkt mir die Rückmeldung geben und auch direkt quasi die Information geben. Aber in fast allen anderen Ländern habe ich eigentlich gemerkt, die Menschen sind oft ein bisschen taktvoller, kann man vielleicht sagen. Es geht eher so darum, zwischen den Zeilen zu lesen. Zum Beispiel hat mein Manager in England mal mir sagen wollen, ich weiß gar nicht nochmal, es ging um was in der Therapie. Irgendwie gab es eine Rückmeldung. Und ich hätte eigentlich anders vorgehen sollen. Und ich habe es aber in dem Moment, wo sie mir es gesagt hat, gar nicht so verstanden. Und dann erst später habe ich nochmal über das Gespräch nachgedacht und habe sie gesagt, ah, es ist eigentlich so zwischen den Zeilen mir sagen wollen, ich hätte ein wenig anders mit der Situation umgehen sollen. Und das fand ich spannend, weil es oft, ja, habe ich dann gemerkt, man muss, ich habe wie so lernen müssen, so eine Feinfühligkeit zu entwickeln, dass gerade in anderen Kulturen, Japan ist mir sehr stark aufgefallen, dass einem nicht direkt ins Gesicht gesagt wird, wenn jemand etwas nicht kann oder doch kann oder wenn einem was nicht so gut liegt oder negatives Feedback. Das wird alles sehr geschickt verpackt. Ich persönlich finde das enorm anstrengend. Warum nicht einfach nur geradeaus sagen, um was es geht? Ich finde es brutal anstrengend. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man taktvoller und eleganter ist vielleicht. Ja, aber das habe ich wirklich mir lange, lange Zeit erarbeiten müssen, so da die Feinfühligkeit ja, so eng rauszufinden. Ich glaube, in der Kommunikation habe ich die noch nicht, aber ich verstehe es inzwischen, wenn es andere so machen.
Und wie
Genau.
ist das, wenn ich da kurz nachhaken darf, weil sowas interessiert mich. Wie ist das, hast du das für dich, ja, jetzt bist du ja wieder in Europa, für dich so ein bisschen mitgenommen, dass du anders kommunizierst mittlerweile aufgrund dessen, also dass man vielleicht nicht das alles direkt jemand an den Kopf schmeißt, Kritik, wovon ich auch mal ein Freund bin, ist natürlich immer diplomatisch trotzdem zu kommunizieren, aber trotzdem
Ja.
direkt zu kommunizieren. Aber hast du das so für dich verändert oder hast du das gar nicht so für dich mitgenommen dann?
Ja, doch. Also ich habe schon teilweise das mitgenommen. Also wenn ich einer neuen, also gerade bei neuen Patienten oder auch teilweise auch im Umfeld neuen Personen gegenüberstehe, versuche ich erstmal so ein Gefühl zu bekommen. Dann bin ich erstmal mit Patienten eher ein bisschen professioneller, halte mich eher zurück, bin sehr ausgewählt in meinen Aussagen, bis ich so ein bisschen ein Gespür bekomme, wie tickt die Person. Kann man da ein wenig lockerer sein? Kann man direkt sagen, um was es geht? Zum Beispiel war es einmal ein Professor, der kam selber von Südafrika. Und dann, ja, hat er sich so vorgestellt. Mir ist so, oh, okay, jetzt muss ich aber vorsichtig sein, was ich wag, was ich sage, wie ich es formuliere. Und hat sich recht bald rausgestellt, ach, wir können eigentlich super locker uns unterhalten. Inzwischen knalle ich ihn einfach alles so an den Kopf, ein bisschen arg, ja. Also ich sage relativ direkt so, was ich denke, was ich meine ihm gegenüber. Aber am Anfang war ich sehr gewählt. Also ich bin auf jeden Fall zu Beginn einer neuen Begegnung vorsichtig geworden. Aber mir persönlich ist wichtig, trotzdem authentisch zu bleiben und vor allem transparent zu bleiben. Also den Werten, ja, versuche ich eigentlich standzuhalten. Genau.
Ich finde es sehr spannend, und für mich wäre das auch unfassbar anstrengend. Ich merke manchmal, wenn ich keine Energie mehr habe, bin ich leider noch direkter, als ich es an sich bin. ja, ich bin froh, dass ich da aktuell nicht dran arbeiten muss in erster Hinsicht. Aber mal weiter mit meinen Fragen. Und zwar, gerade hier in Deutschland, wenn wir dann hören, okay, da gibt es jemanden, eine Ergotherapeutin, die hat schon ganz viele Länder bereist und eben, ne, wir hatten es gerade auch angesprochen, viele Gesundheitssysteme entdeckt und auch wie ErgotherapeutInnen in anderen Ländern arbeiten. Dann, wir haben oft ja auch das Gefühl so, dass sie im Ausland oft betätigungsorientierter sind und weiterentwickelt sind insgesamt. Wie ist so dein Eindruck und wie hat sich das bei dir, ja, wie hast du das erfahren und was könntest du uns davon berichten aus den einzelnen Ländern?
Ja, also ich finde, das Thema Betätigungsorientierung kommt ja immer wieder vor. Das hat mich ja auch ursprünglich eigentlich ins Ausland gezogen, weil ich in Kanada das kennenlernen wollte. Inzwischen habe ich da eine ganz andere Sichtweise drauf. Ich kann es gar nicht so ländermäßig vergleichen. Zum einen, weil ich in Deutschland selber ein halbes Jahr, glaube ich, als Ergo gearbeitet habe. Zum anderen aber auch, weil ich es gar nicht so verallgemeinern kann oder auch nicht möchte. Für mich, also meiner Erfahrung nach, war es vor allem so fachbereichsabhängig. Teilweise und aber auch, in welcher Institution ist man am Arbeiten. Also zum Beispiel in der Pädiatrie habe ich mal eine Zeit lang gearbeitet und ich finde, da ist man automatisch im Alltag drin. Also bei einer Frühförderstelle und dann später als Pro-au-pair bin ich ja eh in der Familie drin. Und das steckt man im Alltag. Und sobald man bei Kindern mit irgendwelchen strukturfunktionellen Sachen kommt, verliert man die sowieso. Die haben ja keinen Bock, irgendwelche Übungen zu machen auf eine trockene Art und Weise. Und da hat man gar keine andere Wahl, genau. Und auch mit der Elternarbeit. Ja, du bist eigentlich im Leben drin. Und das habe ich, zumindest im Bereich der Pädiatrie, habe ich das sowohl in Deutschland recht so erlebt. Das würde ich sehr, also wir waren ja auch im Kindergarten drin. Wir haben viel mit den Eltern zusammengearbeitet. Haben so die Alltagsthemen vom Kind mit den Eltern auch gemeinsam besprochen. Das war eigentlich sehr nah dran. Und in den USA genauso. Das waren teilweise Ergotherapien in der Schule drin, wo ich mal hospitieren durfte. Oder die Ergotherapeutin ist auch wirklich zur Familie nach Hause gekommen und hat dann direkt vor Ort geschaut, wie kann man jetzt die Kleider sortieren oder strukturieren, dass das Kind sich am Morgen selber anzieht. Das war eigentlich, ja. Und in der Querschnitt, ich habe jetzt lange Zeit im Querschnitt gearbeitet. Fand ich auch wiederum spannend. Da war ich in der Klinik in Nepal mal zwischendurch. Das war von der Schweiz Klinik organisiert. Für mich ist so Querschnitt, Querschnitt. Also egal in welchem Land man ist, die Behandlungsweise ist eigentlich ähnlich, habe ich jetzt so miterlebt. Also klar muss man auf Funktion- und Strukturebene arbeiten. Es ist wichtig, so die Bewegungen frei zu halten, dass die Gelenke alle frei beweglich bleiben, falls Muskelfunktionen zurückkommen. Aber ziemlich schnell kann man dann eigentlich in die Betätigung übergehen, dass man trainiert, das selber anziehen können, selber Zähne putzen können, etc. Und da muss ich sagen, ja, was eigentlich in allen Kliniken sehr betätigungsorientiert. Genau, also für mich ist eigentlich eher so Fachbereich und was der einzelne Therapeut daraus macht.
Die nächste Frage schließt sich so ein bisschen an. Und da bin ich auch sehr interessiert auf deine Antwort. Da freue ich mich richtig drauf. Welche Unterschiede im Verständnis von Betätigung, Teilhabe und Rehabilitation sind dir denn zwischen den verschiedenen Ländern besonders aufgefallen? Haben die andere Begrifflichkeiten, ne? Wir hatten es vorher schon angesprochen mit dem kulturellen Aspekt, dass der ja auch zu bedenken ist. Und ja, ist dir da was aufgefallen?
Also gerade weil du so Begrifflichkeiten erwähnt hast, ist mir tatsächlich was aufgefallen. In England, das war recht lustig, in der Querschnittklinik haben sie immer von Functional gesprochen. Functional Activity oder irgendwas anderes. Und ich habe da immer an funktionell gedacht, Struktur und Funktion. Und dachte so, hey, warum reden die jetzt von Functional, wenn sie da gerade irgendwelche ADL-Sachen machen? Beziehungsweise habe ich dann von Occupation-Based gesprochen. Es war recht. Zwischen den Begriffen kam es hin und her. Ich war ein paar Mal irritiert, wenn da jemand gerade irgendwelche Arme durchbewegt hat. Dann habe ich gemeint, ah, okay, das ist ja sehr funktionell. That's very functional. Dann hat sie gemeint, ne, also für uns ist das Struktur. Also da war es wegen so Begrifflichkeiten irritierend. Da hatte ich wegen Probleme reinzukommen. Aber es habe ich mir irgendwann rausgefunden, dass bei denen functional einfach occupation-based, also Betätigung heißt.
Ah, wichtig zu wissen, alter Schwede.
ja, das habe ich. Eine Zeit lang gebraucht. Naja, egal. Viel interessanter ist, fand ich, bezüglich so der Teilhabe in Nepal sind mir so zwei Beispiele eingefallen. Da gab es einen jungen Kerl, so Mitte 20 oder sowas, und der hätte locker wieder selbstständig eigentlich den Transfer erlernen können, so rein von dem, welche Muskeln innerviert waren sind, von den Funktionen, die er hatte. Aber aus irgendeinem Grunde hat es nicht geschafft. Und wir haben es immer wieder versucht, auf diverse Art und Weise, Techniken probiert, Muskeln gestärkt, alles Mögliche. Und wir hatten zwar schon auch ein bisschen sprachliche Schwierigkeiten, dann kam auch eine nepalesische Ergotherapeutin dazu zwischendurch. Und da haben wir uns gemeinsam mit ihm nochmal hingesetzt und gefragt, hey, was ist eigentlich los mit dem Transfer? Wie sieht es damit aus? Und dann kam nach langem Hin und Her, bestimmt über eine halbe Stunde, raus, dass für ihn das gar nicht relevant ist. Er möchte gar nicht selbstständig vom Rollstuhl aufs Bett kommen oder zurück, weil er hatte genug Leute im Freundeskreis, in der Familie, die ihm quasi rüberlüpfen. Und da hat er gesagt, ja, warum soll ich das meine Energie vergeuden, wenn es andere für mich machen? Und das für ihn war es klipp und klar. Das war gar kein Thema. Und damit war die Sache eigentlich abgehakt. Dann war klar, okay, dann üben wir das nicht mehr weiter, weil seine Motivation dahinter war ja gar nicht vorhanden. War für mich sehr schwierig, das so zu akzeptieren, aber es war sein Wunsch bzw. seine Motivation und dann haben wir halt an anderen Sachen weitergearbeitet. Und dann das Gegenteil davon war eine ältere Dame. Da muss ich kurz ausholen, in Nepal ist ja auch die Kultur, dass eigentlich die linke Hand als unrein gilt und dementsprechend sollte man mit der linken Hand so von der Kultur her eigentlich nicht essen. Das gilt als relativ eben unrein. Und da gab es eine ältere Dame, die hat ihre linke Hand hat sehr gute Funktion gehabt, damit konnte sie so ein bisschen greifen und die rechte Hand hat sie fast nicht einsetzen können. Und ihr großer Wunsch war aber wieder selbstständig essen zu können. Das war für sie sehr, sehr wichtig. Und es ging so weit, dass sie dann wirklich auch akzeptiert hat, okay, ich möchte halt essen können, also nehme ich meine linke Hand dafür. Und dann konnte sie mit der linken Hand den Apfel greifen, reinbeißen, sie konnte den Reis zusammendrücken und mit der linken Hand wieder essen. Und dann habe ich sie auch mal darauf angesprochen, ob es für sie so stimmt, ob sie das auch zu Hause dann so machen wird oder wenn sie irgendwie unterwegs sind bei Freunden. Dann hat sie gemeint, ja klar, das ist für mich das Wichtigste. Ich möchte selbstständig essen können und dann ist mir egal, ob das unrein ist oder nicht. Das ist in dem Fall für sie wichtig gewesen. Und wenn ja im Voraus jemand gefragt hätte, welche von den beiden Personen ja, mit der Selbstständigkeit, die eine Aktivität erlernen möchte, hätte ich das andersrum getippt, hundertprozentig. Und es war unheimlich spannend und für mich auch eine große Lehre, wirklich immer wieder gezielt nachzufragen, auch wenn es einem selber so klar erscheint vielleicht, einfach wichtig zu fragen, hey, was ist dir eigentlich wichtig? Was möchtest du erreichen?
Das
Ganz
ist
nach dem
nochmal.
Motto, deine Ziele sind nicht meine Ziele. Ja,
Jawohl,
genau. Das stimmt, ja.
Das ist ja so
Ganz
ein
wichtig.
leidiges Thema. Das ist gerade dieses Selbstständigkeit versus Autonomie, kann man ja mal dazu sagen. Das heißt, dass Autonomie ja deutlich höher gelegen ist als eine Selbstständigkeit. Nur weil ich etwas selbstständig machen kann, heißt es nicht,
Stimmt.
dass ich es unbedingt selbstständig machen möchte. Das ist ja Ich glaube, da hatten wir ja schon mal einen Beitrag drüber, Sabrina. Ne? Ich glaube, schon
Ich
sehr,
kann
sehr
mich
lange her.
erinnern an genau diese Thematik
Ja,
mit
genau.
der Einordnung für die zwei Begrifflichkeiten, ja.
Richtig. Ne? Von daher nochmal danke für das Beispiel. Ich glaube, das ist
Ja,
sehr, sehr wichtig.
das Autonomie,
Manchmal
ja.
Ziele, die für uns so selbstverständlich sind, nicht selbstverständlich für andere sein müssen. Ne? Das, ja, ich glaube, ist ganz, ganz wichtig, um da einfach die Autonomie zu wahren eines Klienten, also
Darf
einer
ich
Klientin.
noch mal, darf ich da noch mal ganz kurz rein, weil ich gerade merke, dass du dich auf die nächste Frage vorbereitest. Was ich auch noch mal ganz toll fand, war, dass du gesagt hast, es war schwer für dich zu akzeptieren, dass er seinen Freundeskreis so supportive gefunden hat, dass er diese Fähigkeit nicht für sich als erlernbar oder sowas gewertet hat. Und ne, wir stellen uns dann vor, oh shit, was passiert denn, wenn der Freundeskreis wegbricht? Was und so weiter und so fort. Worst case, sei doch selbstständig. Und ja, das sind alles berechtigte Punkte, aber was bringt es uns, das in der Therapie zu forcieren, wenn derjenige nicht mithilft und da nicht mitarbeitet und sich vielleicht dadurch auch nicht gesehen fühlt und vielleicht sich dadurch auch nicht in der Therapie wertgeschätzt fühlt und andere Maßnahmen, die wir ihm auch anbieten können, dann eben gar nicht nutzt, weil er sich nicht gesehen fühlt. Also nur weil wir da irgendetwas nicht nachgehen, heißt es ja nicht, dass da ein Versagen drin ist oder sowas, sondern wir halten ja die Tür weiter offen. Und ich finde es ganz toll, dass du es auch nochmal mit deinem Gefühl beschrieben hast. So, das war schwierig für mich, aber für den Patienten im Sinne seiner Autonomie habt ihr das dann gelassen. Das fand ich wirklich sehr schön, ja.
Es wird interessant, um über Autonomie und Selbstständigkeit nachzudenken. Das war mir nicht so
Mhm.
bewusst, der Unterschied.
Ich
Aber
weiß auch
jetzt
gar
wird es
nicht,
mir dann selber klar.
ob es
Das
das
ist
irgendwas
cool.
Offizielles ist oder so, aber wir haben mal drüber philosophiert
Ja.
irgendwie. Also das ist,
Stimmt, das ist eigentlich ein
ich
großer
weiß gar nicht, wie wir drauf
Unterschied.
kamen irgendwie. Ich glaube, ich hatte mal ein Beispiel rangebracht. Jetzt machen wir doch länger als eine halbe Stunde.
Labertaschen.
ein Beispiel rangebracht. Und zwar war das ein Klient, der eigentlich also nach dem Schlaganfall die Möglichkeit gehabt hätte, das selbstständige Waschen wieder erlernen zu können. Also der hätte die Prognose gehabt, aber er wollte es nicht. Also sein Wunsch war es, dass seine Frau das weiterhin macht, weil es für ihn so die letzten, also die Berührungen seiner Frau eben ihm wichtig waren.
Hatte ich dir
Ne,
erzählt, es war
also,
mein
ja
Beispiel
genau,
aus der Klinik.
diese
Spannend.
Autonomie zu haben, das so zu formulieren.
Das wäre dann quasi wie ihm weggenommen worden eigentlich. Wenn er die
Genau.
Selbstständigkeit erreicht hätte,
Ja.
ja, dann wäre es weggenommen. Und
Richtig.
stimmt, das
Ne,
also,
also
aber
das
Autonomie wurde beachtet. Ja.
Autonomie wurde beachtet. Ne? Also
Ja.
das zeigt nochmal, warum Autonomie so wichtig ist. Also diese Selbstbestimmung. Ne? Das ist, ich glaube, das Wichtigste in der Therapie.
Um das Fallbeispiel
Stimmt.
auch nochmal aufzulösen, die zwei haben dann eine Paartherapie gemacht im hohen Alter. Das war nämlich ganz süß, weil ich wusste dann auch, dass ich mit dem relativ flachs reden kann und sagen kann, okay, aber deine Frau ist belastet, die kann das vielleicht nicht mehr lange. Ich fände es gut, wenn wir ins Gespräch gehen würden. Möchtest du es alleine machen? Möchtest du es überhaupt? Soll ich dabei sein? Wie auch immer. Und die haben das dann gut geklärt, ne, damit er dieses Ziel wieder für sich als Sinn finden konnte, weil er wollte ja schon auch selbstständig sein, aber eben diesen Kontakt zur Frau und berührt zu werden von der Frau, wie er sonst länger nicht mehr berührt wurde, das war ihm dann doch, ja, genau, das konnte man dann anders regeln. So, jetzt aber
Schön.
Robert.
Gott sei Dank.
Jetzt
Gott sei
darf ich.
Dank.
Hast du schon
Deine
gesehen, dass ich
Frage.
mit jetzt
Du hast
dass ich
schon
schon ganz hibbelig werde
geschaut.
auf meinem Stuhl hier? Nein, genau, Miriam. Also jetzt würde ich tatsächlich mit der nächsten Frage kommen. Und zwar, gab es ein Land oder eine Arbeitsweise, bei der du dachtest, okay, davon könnten wir im deutschsprachigen Raum wirklich etwas lernen. Das würde ich gerne mitnehmen und in den deutschsprachigen Raum mitbringen.
Also mich haben vor allem Kreativität und Flexibilität in anderen Ländern beeindruckt. Und jetzt in Deutschland selber weiß ich nicht. In der Schweiz, in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, da ist alles sehr genau organisiert und strukturiert und vorbereitet. Da braucht man 2 Wochen mindestens Vorbereitungszeit, bevor so eine Wohnungserklärung stattfinden kann. Und ich weiß auch genau, wie das war, sowohl in der Querschnittklinik in England als auch in Nepal. Ja, du warst teilweise am nächsten Tag, mach eine spontane Wohnungserklärung. Oder in Nepal kamen die Ergotherapeuten auf mich zu und meinten so, ey Miri, bist du bereit? Und ich so, ja, für was? Was machen wir? Ja, wir fangen gleich los ins Rathaus und da schauen wir jetzt, wie die und die Person wieder an seinen Arbeitsplatz rankommt. Und ich so, okay, gut. Sind wir hingefahren und da waren da, glaube ich, irgendwie 10 Politiker vor Ort. Alles, das war das erste Mal, wo ich miterlebt habe, dass alles sehr formell abgelaufen ist. Ich habe auch gespürt, wie die Ergotherapeutin recht angespannt war innerlich, weil es alles Männer waren und in der Kultur ist Männer-Frau auch noch ein bisschen ein Unterschied. Und fand es dann unheimlich spannend, wie der Architekt, die Ergotherapeuten und 10 Politiker und die Person, um die es eigentlich ging, sich angeschaut haben, wie jetzt die Rampen gebaut werden können. Und die Männer haben darauf bestanden, hey, die Rampe kann so und so steil gebaut werden, das schafft er schon. Und dann kamen die Ergotherapeuten auf uns zu und meinten so, hey, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist zu steil. Und wir so, warte mal kurz, haben uns ausgerechnet und wir so, das ist weit über 6%, was sie da vorschlagen. Keine Chance. Der Mensch, der kommt nicht mit dem Rollstuhl selbstständig hoch. Und dann haben wir sie unterstützt in ihrem Bauchgefühl und dann hat sie sich hinstellen können vor der Gruppe von 10 Männern und hat gesagt, nein, Leute, das geht nicht. Und ich fand es unheimlich stark, wie sie sich dann quasi ja, durchsetzen konnte oder halt für die Bedürfnisse von der Person so einstehen konnte. Und ich glaube, es hat ziemlich viel Mut von ihr gebraucht. Ich fand es aber cool, wie sie es gemacht hat. Das war spannend.
Okay, das
Genau.
heißt, diese Kreativität und dieses doch Spontane, das würde dir manchmal, oder das wäre etwas, was du mit in den deutschsprachigen Raum auch übertragen
Unbedingt das
würdest.
Spontane. Da kann man viel besser auf die Person um sich eingehen, dass man irgendwie spontan sagt, hey, eigentlich hat man das geplant, aber komm, dann gehen wir jetzt raus in den Garten und machen ein bisschen Gartentherapie. Oder weiß Gott was, das Wetter ist gerade schön. Dass man einfach spontan das aufgreifen kann, was beim Patienten, bei der Person, die vor einem ist, gerade Thema ist und was gerade gut tut, was gerade wichtig ist. Das kann man viel leichter aufgreifen.
Ja,
Und
Deutschland ist halt
Kreative?
sehr, sehr, Entschuldigung, ja.
Ah, sag ruhig.
Nee, in Deutschland ist halt sehr, sehr klar geregelt alles. Da muss man halt immer fragen, darf ich jetzt mit der Verordnung das und das tun? Darf ich jetzt
Ja,
dahin gehen und
genau.
nicht? Genau, ja, das
Ja.
ist, ja.
Und das finde ich manchmal so ein bisschen so, oh, mei. Einfach machen, was gerade in dem Raum gerade wichtig ist. Und das Kreative finde ich auch cool. Da haben sie in Nepal zum Beispiel einen Drehknauf, wo ja ein Tetrapleger fast nie selbstständig quasi drehen kann. Da haben sie einfach so Holzstäbchen genommen, wie das so beim HNO genutzt wird, um quasi in den Mund reinzugucken. Haben sie so Holzstäbchen genommen, einen Türknauf dran geklebt, ein bisschen Klebeband und dann zack, hat man die Hebelkraft gehabt. Und es konnte wieder geöffnet werden. Und es hat gehalten. Und wenn es kaputt ging, wurde es
Perfekt.
halt repariert. Aber es war eine einfache Anpassung. Und es
Yes.
war einfach cool, wie sie auch aus alten Autoreifen dann wie so Tetra-Manschetten gebaut haben. Also um Reibung an der Handfläche herzustellen. Und damit konnten die dann quasi selbstständig einen Greifreifen vom Rollstuhl antreiben. Die haben einfach wirklich aus allem was bauen können. Und es war cool. Es war richtig schön.
Das hört sich super spannend an. Natürlich auch umgekehrt wieder Schuh raus. Ne? Ich würde gleich in die nächste Frage auch rüberleiten, weil ich habe mir auch gerade gedacht, okay, bei dieser Steigerung von 6%, was du gesagt hast, das könnte ja im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich gar nicht passieren, dass dann jemand sagt, ah, machen wir trotzdem, weil da gibt es ja alles, also wird ja alles genormt.
Stimmt, ja, das würde gar nicht
Ne?
mehr, ja,
Genau,
das würde
also
gar nicht zur Debatte
da ist
stehen.
vielleicht dann diese Struktur, die wir haben, auch manchmal gar nicht so schlecht. Da würde ich auch mal fragen, so, welche Stärken der Ergotherapie im deutschsprachigen Raum werden aus deiner Sicht häufig unterschätzt? Gibt es da irgendwas, wo wir uns vielleicht manchmal selbst ein bisschen klein machen?
Also ich fand, was ich so bisher erlebt habe, vor allem das Interdisziplinäre, enorm stark. Also ich finde, vielleicht war es in den letzten Jahren, wo es noch vermehrt aufkam, aber das Bewusstsein der Patient ist im Mittelpunkt. Aber es muss mit den anderen Berufsgruppen eigentlich immer abgestimmt werden, dass man wirklich sich austauscht untereinander zusammen mit den Patienten, sei es hier Roundtable oder in irgendeiner Form. Und ich finde, das funktioniert im stationären Setting natürlich noch viel einfacher, aber gerade da funktioniert schon sehr, sehr gut, was ich so erlebt habe, sowohl in der Frühförderstelle als auch in der Querschnittklinik in der Schweiz. Und finde es unheimlich wertvoll. Richtig toll. Im ambulanten Setting sicherlich schwieriger umzusetzen, aber auch dort sehe ich, dass die Bereitschaft da ist, eigentlich von allen Personen. Und das finde ich enorm stark und macht auch Freude. Ist auch sehr wertvoll für den Patienten, was ich so erlebe. Dann auch der Zusammenhalt im Team. Also ich finde, auf die Atmosphäre im Team, auf die Stimmung, wie es den Therapeuten, den Mitarbeitern geht. Das wird, was ich so jetzt erlebt habe, sehr, sehr hoch gehalten. Und dementsprechend ist natürlich Motivation größer. Man hat enorm viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, was ich selber auch miterlebt habe. Ich kann immer nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich möchte gar nicht so verallgemeinern. Und das finde ich enorm wertvoll, dass man sowohl so die persönliche Weiterentwicklung im Blick behalten wird, fachliche Weiterentwicklung, aber eben auch eigentlich immer auch die Atmosphäre im Team sehr hoch gehalten wird. Und das finde ich, ja, das spüren auch Patienten, wenn die in den Raum reingehen, dann merken die, wie ist die Stimmung im Team. Und da weiß man, Lachtherapie ist noch die beste Therapie. Genau.
Ich finde es total schön, dass du das gesagt hast, weil oftmals, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, gucken wir so mit Neid auf andere Länder und denken, oh, das klappt doch nicht und ah, Mensch, da hängen wir so hinten dran und da ist bestimmt auch vieles dran, aber ich finde es auch schön, jetzt einmal umgekehrt zu hören, hey, da ist schon ganz, ganz viel da und wir sind auf einem sehr guten Weg und da haben wir die Sachen gut im Blick und natürlich ist alles immer ausbaufähig, natürlich sind interdisziplinäre Teams auch immer wieder schwierig, das gerade angesprochen in ambulanten Praxen, aber dass die Bereitschaft da ist und gesehen wird, auch ein Bewusstsein dafür ist, dass ich nicht alleine mit dem Patienten irgendwas ranschuste und fertig. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück, auch ein bisschen auf deine Arbeit als Ergotherapeutin und auf die kulturellen Werte und die gesellschaftlichen Normen in den verschiedenen Ländern. Ne? Wenn man überlegt, Nepal, England, USA und Japan, das ist ja schon auch kulturell völlig verschieden und auch die normativen Werte sind ja da auch nochmal ganz andere. Und wie haben die deiner Erfahrung nach die Arbeit von Ergotherapeutinnen und die Ziele der KlientInnen beeinflusst?
Es ist im Grunde, also die Ziele der Klienten. Die kulturellen Werte an sich kann ich gar nicht so recht beantworten. Also ich finde auch dort, was eher das Individuelle, auch das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, in Nepal, da waren ja kulturelle Werte eigentlich vorhanden, gerade mit der unreinen Hand. Aber die Patientin selber hat sie ja quasi über diesen kulturellen Wert hinweggesetzt. War es eigentlich ihre Selbstständigkeit wichtiger? Also ich habe eher gemerkt, das Individuelle ist eigentlich das viel Wichtigere, dass man wirklich eins zu eins immer schaut. Da mag vielleicht ein kultureller Wert dahinter stecken. Und ich habe mich meistens im Voraus ein bisschen erkundigt, was es so gang und gäbe in den Ländern. Habe dann aber gemerkt, es bringt vielleicht so ein bisschen was, um nicht gerade ins Fettnäpfchen zu treten. Aber letztendlich hat es mir viel mehr gebracht, einfach nur die Person zu fragen, was ist für dich jetzt gerade wichtig, was möchtest du gerade machen? In den USA hat mich es mehr irritiert. Da war ich ja quasi als Pro-au-pair, also eine Mischung von Au-pair und Ergotherapeuten in der Familie drin und habe auch die Familien von den anderen Pro-au-pairs quasi miterlebt. Ich muss auch dazu ergänzen, wir waren natürlich in dem, ja, in Familien, die sind mit sehr viel Geld, die sehr reich waren unterwegs. Da sind die Eltern viel arbeiten gegangen und haben quasi die Kindererziehung eigentlich ihren Angestellten überlassen. Und als Au-pair war das schön und gut, aber in der Rolle als Ergotherapeutin fand ich das sehr irritierend, weil man, klar kann man schon mit dem Kind gemeinsam irgendwas erarbeiten, aber letztendlich die Übertragung im Alltag liegt ja aus meiner Perspektive ein Stück weit auch bei den Eltern. Und in dem Fall habe ich dann bald gemerkt, dass die Eltern eigentlich gar nicht so eine enge Beziehung, also nicht alle, darf ich gar nicht verallgemeinern. In ein, zwei Familien war das so, dass die Eltern eine recht, ja, ferne Beziehung zum Kind hatten. Da war ein neugeborenes Baby und das entsprechende Au-pair war ganz eng dran und die Mutter wusste selber gar nicht, wie mit dem Baby umgehen. Und dann finde ich es recht schwierig, wer ist jetzt für den Transfer zuständig von dem Erlernten in den Therapien im Alltag? Und da habe ich gemerkt, in den USA arbeitet man viel mehr mit den Lehrern, mit anderen Therapeuten, mit den Nannies, mit der Kinderbetreuung. Das waren dann eigentlich die Ansprechpersonen und nicht unbedingt die Eltern selber. Aber es war vielleicht eben die eigene Erfahrung, weil ich entsprechend bei Familien gearbeitet habe, die eher so auf Profession, auf Karriere, die viel Geld hatten, in dem Bereich zuständig waren. Genau.
Zeigt nochmal deutlich, wie wichtig der Kontext eigentlich ist, ne? Und die Kontextarbeit in dem Fall. Und
Ja, genau.
ich finde es aber schön, Miriam, dass du auch sagst, dass es deine Erfahrung war. Ne? Dass es eben auch,
Ja, es
ne,
ist bestimmt
also.
in ganz, ganz, ganz vielen anderen Familien in den USA komplett anders, wo es
Ja.
ja ganz anders wahrgenommen wird. Es war einfach jetzt in zwei, drei Familien, wo ich das so miterlebt habe. Genau.
Deswegen finde ich immer gut, dass du das so einordnest, ne? Dass das deine
Ja.
Erfahrungen waren und aber trotzdem schön, dass du sie mit uns teilst, natürlich. So, wir würden jetzt mal zur nächsten Frage. Gab es eine Begegnung oder eine Situation für dich jetzt im Ausland, der deinen Blick auf die Ergotherapie nachhaltig verändert hat?
Ja, es gab tatsächlich eine Situation und da habe ich so gemerkt, nichts ist unmöglich. Wenn die Person möchte, dann kann man sehr, sehr vieles wieder irgendwie ermöglichen. Und zwar war das mal wieder in Nepal, es war einfach ein beeindruckendes Land. und es war eine Person, die ist jeden Tag abgeholt worden von Fahrer. Das war quasi, war als Fahrer in der Klinik angestellt und der hatte einen Jeep. Und hinten im Jeep wurde ein Autositz montiert. Und die Person war im Rollstuhl, hat zwar gute obere Extremitäten, so Kraft gehabt, aber in den Beinen keine Funktion. Rumpf hat er auch bestimmt ein bisschen gehabt. Und er hatte einfach einen Transfer gemacht von über 1 Meter und der Höhenunterschied zwischen Kofferraum und Rollstuhl. Und ich hatte mir das erzählt und ich so, keine Chance. Das ist doch unmöglich. Und runter, ja, vielleicht schon, aber hoch, niemals. Und die so, magst du es sehen? Ich so, ja, super gerne. Und dann hat er mir das gezeigt und ich dachte so, hey, mich hakt's. Und das macht er jeden Tag vom Rollstuhl hoch in den Kofferraum und zurück. Und dann kommt noch dazu, dass ein Feldweg, also vom Parkplatz, da kann man mit dem Auto gar nicht hinfahren zum Haus, war bestimmt noch über 100 Meter so ein Feldweg mit sehr vielen Löchern drin, teilweise, wenn es dann regnet, sehr matschig. Und den muss er auch noch mit dem Rollstuhl selbstständig überwinden, also ohne Elektroantrieb. Und auch das ging tipptopp. Also die Person war selber zufrieden mit der Situation. Für ihn hat das so gestimmt. Und fand ich unheimlich beeindruckend. Und dann erlebe ich manchmal, wie es bei einer Wohnungsabklärung in der Schweiz um die kleinsten Details geht, wo ich denke, hey, ist das jetzt wirklich so notwendig? Also es funktioniert doch alles, die Person kommt zu Hause zurecht. Ja, das ist für mich manchmal so ein bisschen, ja, wieder mich runterholen. Das ist eine Frage der Perspektive. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich es weiter darauf eingehen soll, aber fand ich spannend.
Ja,
Genau.
vielleicht auch tatsächlich, dass man vielleicht nicht erst die, ne, weil wir ja, da sind wir wieder bei den Vorstellungen, die wir selber haben, was möglich ist. Und da natürlich auch die Macht haben, so etwas zu begrenzen durch unsere professionelle Brille und vielleicht auch da wieder PatientInnen Autonomie rauben können mit so einem kleinen, nee, das wird nix oder ne, du kannst da nicht mehr wohnen oder sowas, ne? Sondern
Ja.
gemeinsam mit dem Patienten solche Dinge machen. Und natürlich trotzdem, auch wenn derjenige in der Schweiz sagt, da ist was um einen Millimeter verschoben und das geht nicht, trotzdem ernst zu nehmen und zu gucken, was steckt da dahinter, weil derjenige das vielleicht aus seinem alten Leben anders gewohnt war und jetzt auch ein Stück weit Trauerarbeit dabei ist. Und ich glaube, es ist natürlich und hängt auch wieder mit ganz viel Reflexion zusammen, die du hier ja auch sehr viel immer wieder reingebracht hast, immer mal wieder, okay, wo stehe ich eigentlich und was ist meins und was ist das und wofür bin ich eigentlich da? Das finde ich eine ganz schöne Sichtweise und spannend, dieses Erlebnis, um Gottes Willen.
Das finde ich jetzt unheimlich wertvoll, wie du es zusammengefasst hast, ja. Das ist wirklich beide Perspektiven immer wieder zu verstehen und wie du sagst, die Autonomie eigentlich ja im Mittelpunkt behalten. Richtig schön.
Miriam, ich mache dir jetzt eine kleine Spielwiese auf in meiner letzten Frage heute, bevor Robert mit seiner letzten Frage kommt. Und zwar, du hast ja jetzt viel gesammelt, viele Ideen, viele Arbeitsweisen. Ich habe gehört, Autoreifen wurden zerschnitten, um Grip für Rollstuhlräder zu schaffen oder an den Händen, ne? Wenn du die besten Ideen und Erfahrungen aus allen Ländern, die du kennengelernt hast, miteinander kombinieren könntest, wie würde für dich das ideale ergotherapeutische Arbeitsumfeld aussehen?
Also ich glaube, das kann sich jeder Therapeut für sich selber gestalten. Und was ich gemerkt habe, was eigentlich immer funktioniert und immer klappt und was auch schwierige Situationen wieder ja, irgendwie wieder gerade rücken kann, ist humorvoll an die Sachen rangehen, mit einer gewissen Flexibilität und mit der Kreativität. Gerade in England, da war es das Puntering, was ganz beliebt ist, wo wirklich Pflegekräfte teilweise ja, Extremitäten auf dem Bett von dem Patienten gelegt haben, der so ein bisschen als komplizierter galt. Und dann kommt der Patient zurück und meint so, ey, bitte gar nicht mein Bett umgewechselt und frisch bezogen, was soll das? Und dann schaut er genauer hin und sieht, dass eigentlich nur so ein Gummi Ding ist, also eine Attrappe war und lacht dann mega los und alle lachen mit und seitdem war die Stimmung viel besser mit dem Patienten. Man hat dann quasi wie eine gemeinsame Ebene gefunden. Und ich finde so das gegenseitige Aufziehen, wenn Stichchen sind im scherzhaften Bereich, immer wieder mal zu lachen, das Humorvolle zu finden, unheimlich wertvoll. Und ja, ich finde, durch das weiß man inzwischen auch, dass die Wundheilung eigentlich deutlich besser ist, wenn und Parasympathikus aktiver ist, beziehungsweise wenn man quasi viel mit Humor auch an die Sachen rangeht. Und genauso mit Flexibilität, Kreativität, das ist einfach unheimlich wichtig, das selber im Repertoire beizubehalten, eben um die Autonomie vom Gegenüber zu wertschätzen. Und wenn man die Aspekte aus meiner Erfahrung, wenn ich das so für mich gefunden habe, in der Arbeit mit dem Patienten, dann ist meistens gut gekommen. Da hat es meistens geklappt. Und das hat für mich am meisten was gebracht. Das habe ich so aus allen Ländern so ein bisschen mit rausgezogen. Genau. Also inklusive Deutschland und der Schweiz. Da habe ich das auch viel miterlebt. Genau.
Ja, sehr schön, super. Dann Spielwiese gut bedient. Wir würden jetzt zur letzten Frage, zur tatsächlichen letzten Frage rüber sliden. Diese Frage stellen wir allen unseren Gästen. Du kannst sie fachlich beantworten, persönlich beantworten. Das ist dir ganz frei überlassen. Wer oder was hat dich auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert und tut es vielleicht heute noch?
Also inspiriert und ermutigt und unterstützt sind ganz vorne natürlich bei mir Familie und Freunde. Gerade mein Bruder, der hat lange Zeit beruflich gesucht, wo geht's hin und baut jetzt Trüffel an in Deutschland und ist damit quasi, hat er sein, hat in Landwirtschaft studiert oder Landwirt. Oh, naja, auf jeden Fall hat er studiert und hat dann quasi wie seine Berufung gefunden und ist jetzt voller Passion, Leidenschaft im Trüffelanbau drin und in der Thematik und ist da quasi wie mitführend in der Entwicklung, wie man es noch weiter optimieren kann. Und seine Freude und das Glühen in den Augen habe ich bei ihm so noch nie gefunden davor. Und ich finde das unheimlich schön, dass er so seinen Weg gefunden hat, so auf sehr vielen Abwegen. Und jetzt hat er es quasi gefunden. Das ist richtig toll. Und auch meine Eltern, Freunde, ist schön, wie jeder so seinen Weg findet. Aber sehr, sehr viel Inspiration bekomme ich immer wieder durch Gespräche mit einzelnen Patienten. Sei es ein Mädel, was mit einer C5-Diagnose bekommen hat, also quasi kaum noch die Arme bewegen konnte, also so Schultern konnte sie bewegen, Ellbogen konnte sie noch ein bisschen beugen. Und die hat einfach eine Freude gehabt, ein Strahlen im Gesicht, die hat nichts runtergekriegt und hat eine Lebensfreude in sich getragen. Das war unheimlich inspirierend. Und das hat sie bis, ja, hat sie wirklich in sich getragen und weiter gelebt. Es war unheimlich schön, so mitzuerleben. Und es sind einfach auch so einzelne Gespräche eigentlich mit Patienten, die die Freude ab Beruf im Jahr immer weiter vorantreiben. Genau.
Das hört sich total schön und auch sehr inspirierend an. Vielen Dank, dass du dich heute unseren Fragen gestellt hast, liebe Miriam. Vielen Dank, dass du uns so viel mitgeteilt hast, und wir so schön ins Gespräch gekommen sind, eben über andere Länder, über andere Gegebenheiten. Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Liebe HörerInnen, wenn ihr noch eine Frage habt oder ein Wunschthema, dann könnt ihr das gerne unter info@performance-skills.de an uns geben. Da kriegen wir in letzter Zeit echt viele E-Mails, von daher vielen Dank. Unsere Warteliste ist schon ein bisschen länger, aber ihr dürft euch natürlich melden, das ist ja ganz klar. Wir machen ja den Podcast schließlich für euch und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Tschüss zu sagen.
Genau, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, Miriam, dass du heute da warst. Sehr, sehr interessantes Thema. Und ja, von meiner Seite aus kann ich auch nur sagen, ihr dürft auch über Instagram schreiben, nicht nur E-Mail, sondern auch gerne über Instagram. Sabrina antwortet dann.
Ja.
Nein, nein, ich gucke auch rein. Gut, dann,
Vielen
ja.
Dank euch beiden für die Einladung und fürs Gespräch mit euch. Das hat wirklich unheimlich Spaß gemacht.
Sehr gern,
Und
sehr gern.
ich finde, ihr macht das unheimlich toll. Ich finde den Podcast sehr wertvoll. Richtig schön.
Oh,
Vielen,
danke
vielen
schön.
Dank. Danke für das Feedback. Und ja,
Ja.
dann bleibt mir nur zu sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, passt auf euch auf. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.